Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. In der Mitte aller Umkehr zu Gott steht das Loben Gottes. Wir wollen mit einem Loblied beginnen, 197. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Wir wollen beten. Herr, wir möchten gerne von ganzem Herzen mit dem Psalmisten so dich anbeten können, dass nichts Kostbareres in unserem Leben gibt als dich und deine Herrschaft, deine Liebe, deine Geduld, deine Heiligkeit. Du weißt, wie oft in unserem Leben ganz andere Mittelpunkte da sind. Wir bitten dich, dass du das ins Lot bringst und diesen Gottesdienst dazu benutzt. Wir beten weiter in der Stille. Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Amen. Wir hören ein Wort der Bibel. Psalm 130 heißt es. Wir wollen noch heute am Busenbetag die Besprechung des Vaterunsers fortsetzen. Heute mit dem Satz, und führe uns nicht in Versuchung. Beim neuen Durchdenken dieses Gebetssatzes bin ich in große Schwierigkeiten geraten. Denn ich habe den Eindruck, das ist mindestens eine merkwürdige Aufforderung zum Gebet, wenn nicht gar eine unsinnige. Gott ist doch nicht der Teufel. Man kann doch nicht unterstellen, dass Gott einen Menschen zum Bösen verführen will. Stellen Sie sich bitte mal ein gemütliches Gespräch, so im Kreise von netten Bekannten vor. Das Geplauder geht so dahin und plötzlich schrillt auf der Straße Martin Törner der Polizei und Feuerwehr und so ein irres Getöse. Mitten im Satz reißt das Gespräch ab. Eine Schrecksekunde, eine Minute. Alles horcht, was da los ist. Wenn dann der ganze Lärm sich dann langsam in der Ferne verliert, wird das Gespräch auch wieder aufgenommen und dann geht es weiter. War nicht in der Gegend, betraf einen nicht. Da war ein Schrecken und ein Aufhorchen, aber dann ging es auch wieder weiter. Darum geht es im Grunde in dieser ungewöhnlichen Bitte. Die schmeckt nach Gefahr. Jesus will sie uns in den Mund legen. Das ist der Sinn der Vater unser Bitten. Satz für Satz will Jesus uns in den Mund legen. Nicht, dass wir uns auf der Zunge zergehen lassen, wie eine Delikatesse, sondern dass wir lernen, nachzusprechen und zu buchstabieren und auszuformulieren in alle praktischen Konsequenzen. Und in dem Augenblick, wo man diese Bitte auf die Zunge bekommt, spürt man, das schmeckt nach Gefahr. Versuchung. Man horcht auf. Man ist verunsichert. Wie versucht Gott einen zum Bösen? Stellt er einem ein Bein? Ist man letzten Endes nicht sicher, ob man nicht gar auch von Gott in die Pfanne gehauen wird? In seinem Glauben. Was ist da? Nur bitte. Dass es jetzt nur nicht bei der Schrecksekunde bleibt, wo man mal so aufhört und dann geht weiter. Sondern dass es ein Aufhorchen und ein Aufpassen, ein Aufmerksam bleiben ist. Darum geht es Jesus hier. wir aufhorchen, sagen, was ist hier los? Hier ist Gefahr im Verzug. Und dass daraus ein dauerndes Aufpassen wird, in dem Maße, wie wir dieses Gebet führen uns nicht in Versuchung aufnehmen als unser Gebet. Wir wollen versuchen zu verdeutlichen. Also aufhorchen und aufpassen. Unter diesen Stichworten wollen wir diesen Satz verstehen. Darf ich vorweg sagen, erstens, da geht es jetzt darum, dass die Gefahr erkannt ist. Das ist der erste Punkt. Die Gefahr ist erkannt. Und da möchte ich gleich vorweg sagen, Jesus lässt sich hier überhaupt nicht aus über die möglichen Ursachen von Versuchungen. Ob die also von Gott kommen oder von Satan kommen oder woher sonst noch kommen, das wird hier zunächst gar nicht gesagt. Im Nachsatz, den wir am Sonntag besprechen, da wird das dann deutlicher, Lösung von dem Bösen. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir alle Spekulationen und alles Sinnieren darüber, woher das jetzt mal kommt, mal ruhig weglassen. Darum geht es jetzt zunächst mal nicht. Es geht zunächst mal um die Tatsache. Die Tatsache, dass wir, auch wenn wir mit Christus leben, ein Leben der Bedrohung führen. Des Bedrohtseins, meine ich. Unter Beschuss, unter Anfechtung. Wenn Jesus das sagt, dann weiß er, wovon er redet. Er redet schließlich aus Erfahrung. Für ihn ist das keine Theorie mit der Versuchung. Er hat das schließlich in allen Variationen mitgemacht, was das heißt. Auf unmerkliche Weise wollte der Feind Gottes einen Keil treiben zwischen Jesus und dem Vater, wollte dieses Vertrauensverhältnis, die Lebensgemeinschaft sprengen. Darum geht es nämlich immer. Und das ist die Gefahr. Es geht bei all diesen Versuchungen, ganz egal welche Form sie haben, immer um ein letztes Ziel. Und das muss man im Auge haben. Es geht immer um das Ziel, er will uns trennen von Gott. Versuchung will uns irre machen an Gott. Will, dass wir das Vertrauen fahren lassen, den Glauben wegschmeißen und aufgeben und sagen, ich kann und ich will nicht mehr mit Gott leben. Dann ist die Versuchung am Ziel. Unser Verhältnis zu Gott soll, unser Gesprächskontakt mit Gott soll zerbrechen. Und um das zu erreichen, setzt der Feind alle Hebel in Bewegung. Jesus hat das am eigenen Leibe erfahren, dass der Versucher an ihn herantritt mit Bibelsprüchen. Nicht da in der Versuchungsgeschichte, runterspringen von der Tempelmauer, denn du weißt doch, er hat gesagt, ich habe meinen Engeln befohlen über dir, dass ich behüten. Sollst du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen? Frommer geht's nicht. Mit Hilfe von Bibelsprüchen versucht der Feind Jesus zu verführen zu einer religiösen Eigenmächtigkeit, zum religiösen Theater, zur Show, zu wer weiß was, aber ihn rauszubrechen aus dem Vertrauen und aus dem Gehorsamsverhältnis. Wer weiß, dann ist er kaputt. Dann ist er erledigt, wenn ein Keil getrieben ist, eine Trennung geschaffen ist zwischen dem Vater und dem Sohn. Das sogar mit Bibelsprüchen. Und dann eines Tages kam die Versuchung, die ihn trennen wollte von Gott, aus dem Munde eines guten, vielleicht des besten Freundes, den er hatte. Und er hatte vorher noch großartige Bekenntnisse abgegeben. Und dann sagte Simon Petrus, als ums Leiden, den Weg ins Leiden und Sterben ging, er sagte, das geschehe dir nur nicht. Und Jesus muss sagen, Satan, geh weg von mir. Du redest nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Die Versuchung, ihn abzubringen von dem Weg des Gehorsams, kommt aus dem Mund eines guten, frommen Freundes. Aber das sind ja andere Hebel, die angesetzt werden. Die Hebel der Folter. In der Nacht des ungerechten Prozesses. Wo sie ihn schlagen, bespucken. die Anfechtung, die Versuchung des einsamen Sterbens. Ein Zerreißprobe ohne weiteres, ohne Gleichen, ohne dass Jesus jemals das Ziel der Versuchung aus dem Blick verliert. Worum geht's hier? Ich soll losgerissen werden von Gott. Das ist das Ziel aller Versuchung. Nun, ich kann das ja jetzt nicht in allen Einzelheiten ausführen. Auch der knurrende Magen ist ihm zur Versuchung geworden, damals in der Versuchungsgeschichte. Das Fernziel, und darum geht's jetzt, die Gefahr zu erkennen, das Fernziel ist immer, einen Keil zu treiben zwischen Gott und uns. Jede hinterlistige Attacke des Feindes geht immer aufs Ganze. Sie kennen die Situation, desto, wenn der Winter kommt, dann muss man sich da als Autofahrer wieder mal darauf einstellen. Die Situation, die wahnsinnig gefährlich ist. Da fährt man nichts ahnend über irgendeine Landstraße und plötzlich ist da Glatteis. Wehe, wenn man sich darauf nicht hat einstellen können. Wenn man damit nicht gerechnet hat. Dann kann eine schlimme Katastrophe passieren. Plötzlich hat man keine Möglichkeit mehr, den Wagen zu steuern. Dann kracht es irgendwo gegen. Um solche Bedrohung geht in dieser Vater unser Bitte. Indem Jesus uns diese Bitte in den Mund legt, möchte er, dass wir spüren, wie sehr sie nach Gefahr schmeckt. Möchte er, dass wir, indem wir so beten, so mit Gott reden über die Versuchung, selber uns auch dessen bewusst werden, im Gespräch mit Gott uns dessen bewusst und klar werden, dass wir unser Christsein nicht auf einem himmlischen Spielplatz führen, sondern dass wir unter Bedrohung leben. Und um im Bild zu sprechen, dass unversehens die Strecke unseres Weges voller Glatteis ist. Und wehe dem, der die Gefahr nicht erkennt. Wer die Gefahr nicht erkennt, ist ein erledigter Mensch. Auch bei dieser Bitte gilt, was wir bei der vorigen schon gesagt haben, geht hier nicht einfach darum, dass wir diese Bitte jetzt immer wiederholen, so stereotyp als eine Formel, sondern es geht darum, dass man das nimmt und jetzt praktisch weiter betet. Jesus gibt uns ein Gebetsthema mit diesem Satz. Er zeigt uns eine Richtung, in die wir beten sollen. Wo liegen denn die praktischen Versuchungen? Wo bin ich denn besonders gefährdet? Wo sind denn die möglichen Einfallstore des Feindes? Wo ein Fuß dazwischen kriegt, wo ein Keil dazwischen treiben kann, sodass unser vielleicht gerade begonnenes Verhältnis zu Jesus zerbricht und eine Entfremdung eintritt. Es kann ja ganz verschiedene Dinge da geben. Für den einen, der eine muss sich klar darüber werden, dass seine Neigung, sich in allein zurückzuziehen, mit sich allein zu sein, dauernd das Einfallstor des Feindes ist, da kommt er zur wird in die Schwermut geführt und sich selber zergrübeln. Alleinsein ist auch manchmal eine notwendige, gute Sache. Aber wenn man das sieht, da können Versuchungen sein, dass man in einen Sog der Schwermut, des Selbstmitleids, der Niedergeschlagenheit hineingezogen wird. Achtung, dass man anfängt zu beten, Herr, lass mir das nicht zur Versuchung werden. Oder ein anderer, der spürt über diesem Gebet, dass er jeweils, wenn man anfängt, unter ein paar Leuten über Abwesende zu reden, dass er im Handumdrehen hineinkommt in eine vergiftete Atmosphäre des Übereinander herziehens und dass man sich schlecht macht. Er kann das eigentlich ganz nette, lockere und doch undisziplinierte Gespräch zur Versuchung werden, wo der Feinden Keil reintreibt, da böse Reden über andere, Falschzeugnis. Oder beim Dritten, und vielleicht sind wir da viele Dritte, dann wird das Schöne, das wir besitzen, zur Versuchung, das zwischen Gott und uns tritt, da ist die Sorge um die Pflege unseres Besitzes plötzlich übergroß, füllt alle unsere Zeit aus, wird zum Götzen. Sehen Sie, wenn der Feind Gottes selbst Bibelworte gebraucht, um seine Versuchung wie ein Spitzenkeil dazwischen zu treiben, dann muss man sich ja eins klar machen, wenn er selbst Bibelworte gebraucht, dann gebraucht er alle guten und schönen Dinge dieser Welt ebenfalls als seine Waffen. Und das ist das Gefährliche. Helmut Thielicke hat einmal diesen Gebetssatz so umschrieben, dass er sagte, lass mir nicht zur Versuchung werden. In dem Bewusstsein, das ist alles in dieser Welt, was auch was Schönes und Großartiges und Schätzenswertes da ist, missbraucht werden kann vom Feind als Versuchung. Musik ist etwas unglaublich Schönes. Aber es gibt Möglichkeiten, dass der Feind sie gebraucht, um mich wegzubringen aus meinem Gottesverhältnis. Für den einen wird sie zum Götzen, zum Gottersatz. Mozart soll schaffen, was eigentlich Gott sich vorbehalten hat. Befreiung des Menschen von Schuld, Befreiung des Menschen von Sorge. Oder Beat und Pop werden zum Versteck, zum Schneckenhaus, in das sich jemand hineinkriecht, weil er nicht mehr mit den Problemen fertig werden will, weil er nicht mehr mit den Menschen reden will. Kopfhörer auf, Grönland an. Ne? Da braucht man an nichts mehr zu denken, braucht mit keinem mehr zu reden. Man kann fliehen. Da nimmt der Versucher schöne Dinge und treibt sie als Keil zwischen Gott und uns. Macht unser Verhältnis zu Gott kaputt. An der Stelle müssen wir sehr wachsam sein. Und das ist der erste große Zweck dieses Gebetssatzes, den Gott uns in den Mund legt. Dass wir ihn weiter beten, dieses Thema konkret beten. Wo sind denn die möglichen Einfallstore? Wo sind denn die Schwachstellen, die Gefährdungen meines Lebens? Ich will Ihnen jetzt überlassen, das weiter zu denken, in Ihr eigenes Leben hineinzudenken, welche Möglichkeiten, welche Gefährdungen da noch bestehen. Nur eins sollten wir sagen, es geht nie nur um Kleinigkeiten. Es geht bei den Kleinigkeiten in unserem Leben immer ums Ganze. Es geht immer darum, dass unser Vertrauensverhältnis zu Jesus auf dem Spiel steht. Das soll kaputt gemacht werden. Wie oft ist uns ist schon gelungen, ne? Wie oft ist dem Feind schon gelungen? Führe uns nicht in Versuchung. Das ist ein Thema, das man bewusst ausbeten sollte, um die Gefahr zu erkennen und geschützt zu sein. Da müssen wir dann ja noch zwei weitere Gedanken drüber denken. Denn die zweite Folge ist nicht nur, dass ich die Gefahr richtig einschätze, sondern kennenlerne, sondern dass ich auch meine eigenen Möglichkeiten richtig einschätze. Mal zwischendurch ein Ding. Was unsere Leute angeht, so haben die Bettdach aus Versehen mit 3 T geschrieben. Und jeder war nicht. Und wir sind also ein schmaler Haufen heute. Machen wir trotzdem. 58, ja? 58 unserer Liedermappe, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der rechte Weg. Und die erste Strophe, der Refrain, den kennen viele, den können Sie ja mitdenken.
auf, Gott, du vertraue ihm auf, Gott, du vertraue ihm auf, Gott, du vertraue, das ist der rechte Weg. Du weißt doch gar nicht viel von morgen, bist ganz ratlos und ganz voll Sorgen, jeder Ausweg bei dir verborgen. Doch du weißt ja, Gott hilft dir, nimm auf, Gott zu vertrauen, nimm auf, Gott zu vertrauen, nimm auf, Gott zu vertrauen, das ist der rechte Weg.
Zweitens geht es jetzt darum, unsere Möglichkeiten richtig einzusetzen. Aber da muss ich mich natürlich gleich verbessern und sagen, es geht hier darum, unsere Unmöglichkeiten, unsere Ohnmacht richtig einzusetzen. Was haben wir denn hier für realistische Möglichkeiten? Gegen die Versuchung will uns Jesus sagen, ist kein Kraut gewachsen. Und deshalb gebe ich euch jetzt ein Kraut. Gegen die Versuchung, dieses letzte Wegreißen von Gott, gibt es nur ein Kraut, und das ist das Anrufen Gottes im Gebet. Von uns aus ist da nichts zu machen. Die gefährlichste Schwachstelle unseres Lebens ist der naiv dumme Optimismus, mit dem wir meinen, so nach dem nietzschischen Satz, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Nicht unsere heidnischen Vorfahren der 30er Jahre haben das ja mit Überzeugung gesprochen. Aber es ist das krasse Gegenteil von dem, was uns die Bibel zeigt. Sie nimmt uns jede selbstherrliche, optimistische Illusion über uns selbst. Als ob man stark würde dadurch, dass man sich durchboxt und immer nur rankommen lassen. Dynamische Persönlichkeiten scheuen die Herausforderungen nicht und so, und dann kapart sich drauf und platzt nicht mehr auf der Nase. Spielt sich gar nichts ab. Bei all den großen Sprüchen spielt sich gar nichts ab. Dass Jesus uns dieses Gebet lehrt, bedeutet auch, dass er uns die Nüchternheit lehren will, dass von uns in dieser Sache nichts zu erwarten ist. Mit den Versuchungen werden wir nicht fertig. Man muss sogar sagen, dieser Optimismus, in dem wir uns selbst zutrauen, dass wir das schon mit fertig würden, dieser Optimismus ist die Vorbereitung unserer Niederlagen. Wir können uns nicht selber retten. Wir müssen es hundertprozentig Jesus, dem Gekreuzigten, überlassen. Und wir können uns nicht selber bewahren in der Gottesgemeinschaft. Wir müssen es hundertprozentig dem Vater überlassen. Und wir erbitten dieses Geschenk der Beharrung, dieses Geschenk des Durchhaltens. So hat Augustin das genannt, das Donum Perseverantiae. Er gibt uns das Geschenk des Beharrungsvermögens, dran zu bleiben. Aber es ist wichtig, dass das ist nicht in Verkrampfen und sagen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt und wir schaffen es, wenn wir wollen, sondern es ist ein Rufen der Hilflosigkeit. Ich werde mit den Dingen nicht fertig. Herr, ich erbitte von dir, führe mich nicht in Versuchung. Lass mich nicht zerrissen werden, lass mich nicht getrennt sein von dir. Es ist ein Hilferuf, der mich da weiterbringt. Ich denke, je nüchterner wir unsere Unfähigkeit zur Selbsthilfe im Durchhalten erkennen, umso solider wird unser Sieg, umso solider wird unser Vertrauen auf den, der Überlegenheit hat, umso praktischer werden wir erfahren, dass er uns rauszieht. Wissen Sie, mit den Versuchungen ist das ja nicht wie mit dem Gummiball, den man ins Wasser drückt, unter Wasser hält und wenn man loslässt, plupp, ist er wieder oben. So ist das nicht, auch nicht wie bei den Stehaufmännchen, die wegen ihres Schwerpunkts, selbst wenn sie umgeschmissen werden, immer wieder in die Aufrechtposition zurückschwappen. Wenn es so wäre, können wir uns selber helfen. Wir haben es nötig, dass wir von oben rausgezogen und oben gehalten werden, oberhalb der Wasserfläche, in der wir ersaufen. Darum geht es hier. Das ist das Zweite, dass wir unsere unsere Ohnmacht nüchtern, realistisch einsetzen. Jesus lehrt uns keine Methode zur Überwindung, keine Trickkiste übergibt er uns, wie man mit Versuchungen wohl am besten fertig wird, sondern er lehrt uns, einen Kontakt wahrzunehmen, sagt, ihn anzurufen, den Vater anzurufen, heißt den Sieger in Anspruch zu nehmen, heißt die Überlegenheit gewinnen, heißt Boden auf festen Grund zu stellen. Deshalb lehrt er uns das Beten in diese Richtung, führe uns nicht in Versuchung. Und drittens und letztens, die richtige Sicherung rechtzeitig einschalten. Also aufhorchen wollten wir und aufpassen. Erstens, die Hilfe ist erkannt. Und zweitens, unsere Möglichkeiten realistisch nüchtern einschätzen. Und jetzt drittens noch, die richtige Sicherung rechtzeitig einschalten. Also eine Alarmanlage gegen Diebe ist ja eine nützliche Angelegenheit. Nur, wenn man die erst in dem Augenblick einschalten wollte, wenn die Diebe die Fenster aufgemacht haben und einsteigen, ist es ein Augenblick zu spät. Der Witz der Sache, dass sie zu guten Zeiten, wo keiner rein will, in Ordnung gebracht und eingeschaltet werden muss, damit sie für den Fall, der vielleicht gar nicht eintritt, aber für den Fall der Gefahr aktionsbereit ist. Also hier bei uns im Haus, da kommen wir alle Jahre dann die Feuerwehr natürlich wieder durchgucken, nicht? Und guckt, welche, ob wir noch hier und da ein Feuerlöscher haben oder ob die restlichen Feuerlöscher alle in der gemütlichen Unterhaltung verbraucht worden sind, hier um Nebel zu spritzen oder so. Und dass für den Gefahrenfall hier vielleicht auch noch ein Brändchen zu löschen wäre. Alles durchgeguckt und fällt ihm jedes Mal ein, wo er wieder Geld ausgeben könnte, um neue Einbauten zu machen und so. Dann muss ich bei ihm wieder sammeln kommen. Und so Sachen, nicht? Aber im Grunde, ich meine, ist ja vernünftig, nicht? Das geschieht. Was nützt da? Minimax ist großer Mist, wenn man nicht zu Hause ist, oder wie heißt dieses Spruch? Da gibt es so ein altes Lied, nicht? Was nützt ein Feuerlöscher, der schön rot gestrichen in einer Wand hängt, aber nicht funktionsfähig ist? Den muss man, dann wenn es nicht brennt, muss man den kontrollieren, dann muss er in Ordnung sein, damit, falls losgeht, der sofort einsatzbereit ist. Sonst hat halt keinen Sinn. Und so ist das mit dem Gebet, führe uns nicht in Versuchung. Das ist keine Notbremse für die letzte Minute, sondern das ist ein Dauergebetsthema für gute Zeiten. Dann ist der Feuerlöscher, der muss vorher in Ordnung sein. Die Alarmanlage, die muss vorher hochempfindlich, reaktionsbereit sein, damit uns rechtzeitig die Augen aufgehen für die Gefahren, damit wir rechtzeitig alle Illusionen über uns selbst verlieren und uns auf solide Sicherungen verlassen. Dauergebetsthema. Ich möchte das zum Schluss noch einmal deutlich machen. Keine Theorie der Überwindung der Versuchung gibt Jesus uns. Keine Methode, aber Gebetsworte. Es gibt deshalb auch nichts zu lernen, wie man mit Versuchungen fertig wird. Wenn wir meinen, wir hätten die Schliche durchschaut, kommen ganz andere, die wir längst noch nicht kennen und nicht durchschaut haben. Da sind wir gar nicht schlau genug, um dahinter zu kommen. Einzige, was uns hilft, sagt Jesus, ist den Dauerkontakt scharf zu machen. Drin zu leben, auch und gerade im Blick auf die Schwachstellen unseres Lebens, auf die raufkommende Zerstörungsmacht. Die Bibel lässt uns da nicht im Unklaren, dass die Geschichte sich zuspitzt und dass all die kleinen Versuchungen unseres Alltags letzten Endes einer großen Macht gehorchen, die sich in der Zuspitzung der Geschichte aufbäumt, als Feindesmacht gegen Gott aufbäumt und um sich schlägt, im Antichristus. Das steckt immer dahinter, dieser letzten endzeitlichen Macht, die uns wegreißen will mit aller Gewalt von Jesus. Dagegen ist kein Kraut gewachsen, es sei denn, wir lernen es buchstabieren im Beten. führe uns nicht in Versuchung. Welche Versuchung? Es ist ganz konkret und ganz deutlich. Wir wollen es lernen, das mitzubeten. Lassen Sie uns jetzt tun. Ich danke dir, Herr, dass du nicht nur interessiert bist daran, uns zu gewinnen, sondern dass du deine ganze Liebe und Geduld und Auferstehungskraft da rein investierst, uns bei dir zu halten, uns zu bewahren. Wir bitten dich jetzt darum, dass du uns die Augen öffnest, sowohl für die Gefahren, wie auch für unsere eigene Situation. Nimm uns alle Illusionen, setze unsere Füße auf festen Grund. Amen.